zu aufrechten Menschen gemacht. Edgehelder machen ihre Kultur selbst Sinn in der Musik und pflegen das Brauchtum. Der geplante Sportplatz allerdings mit 400 Meter Bahn, Hoch- und Weitsprunganlage will nicht fertig werden, bis heute. Die nächste Folge in den Schleidener Ortsporträts von Manfred Lang nach Vorarbeit der Stadtverwaltung Schleiden. Es geht um Ettelscheid. Im Internet hat das Pfadfinderzentrum die Nase vorne, wenn man Ettelscheid googelt. 1977 übernahmen die Scouts vom Gau Rheinland die frühere Land- und Gastwirtschaft Heinen von den Erben des letzten Wirtsehepaars. Die Geschichte des Gebäudes reicht bis zwischen 1680 und 1725 zurück. Das zumindest lassen einzelne Bauteile vermuten, die während der Renovierung freigelegt wurden. Laut Volksmund sind die Bewohner von Edgehelder die Edgehelder, je nach Aussprache auch Edgehelder. Laut Internetlexikon Wikipedia handelt es sich bei dem 285 Einwohner Dörp um ein, natürlich das, Höhendorf westlich von Schleiden, auf einer Wasserscheide gelegen, nämlich der zwischen Ruhr und Urlöf. Die Olef. Zitat: Nördlich der Ortschaft entspringt beim Wiesenberg ein Nebenbach des Diefenbachs. So Wikipedia. Als man im Jahre des Herrn 1935 die Köpfe, Köp, in der im Hochmittelalter gegründeten Rodung Siedlung zählte, kamen 211 Einwohner zusammen. Es gab ohne die damals noch zahlreichen landwirtschaftlichen Betriebe, die Höf, 5 selbstständige Unternehmer, darunter Ehefrau Eduard Meyer, so nannte man das früher, die das Edgehelder Konsumgeschäft betrieb. Ihr Dorfladen, Dörpschef in der Famm, hatte Zuckersalz, Mehl, Mehl, und Erbsen, Erz, Lose im Angebot. Das Schüttgut wurde abgewogen, gewoch und in Papiertüten, Blase, abgefüllt. Eingesalzene Meeresfische, Heringe, wurden gepökelt, im Holzfass geliefert und einzeln verkauft. »Hering so dick wie Jöring«, soll ein fahrender Eifeler Fischhändler im Krieg laut rufend angeboten haben, was ihm eine gehörige Geldstrafe einbrachte. Vorsichtiger geworden, soll der Mann seine Ware beim nächsten Mal mit den Worten »Hering, Hering, so dick wie letzte Weich« angepriesen haben. Beliebt in Frau Meyers Lade war die in langen Dosen verpackte Fleischwurst, Fleischwursch. Bei Bedarf öffnete die Kauffrau ihr Aalladedür auch am Sonntag, Sondes, wenn Kinder ihr Sonntagsgeld, Sondesjeld, gegen Süßigkeiten, jet für zu Schnöse, einzutauschen wünschten. Et Edgehelder ihr Chef ging, im Herbst, Herres, 1971, den Weg, weich, fast aller Eifeler Dorfläden und schloss im Angesicht der neuen Supermärkte für immer seine Schaufensterläden. Außer dem Dorfladen gab es als Unternehmer in Edgehelder 1935 den Fuhrgeschäftsinhaber Fuhrmann, Matthias Gerhards, Schuster, der Schomeicher, Karl Mäder, Schreiner, der Schringe, Bernhard Gehlen und die Schlechte, Metzje, Hermann Heinen und Julius Breuer. Nicht zu vergessen das örtliche Kommunikationszentrum, die Schankwirtschaft, Kneipp, Wirtschaft von Josef Berners, über deren Schwelle Dörpel die Etschelder ihren Durst durchtrugen. Ettelscheid gehört zwar noch nicht ewig, aber seit Menschengedenken zur Pfarre Schleiden und gehörte zumindest sehr lange zur Unterherrschaft Dreiborn. Der Ort kam 1940 unter Schleidener Verwaltung und blieb dabei. In einer Sitzung des Schleidener Stadtrates am 31. Oktober 1958 wurden auf Vorschlag einer Dorfversammlung folgende Straßennamen vergeben: Hauptstraße Drobstrauß, heute Ettelscheid. Die Bergstraße Bergstrauß zum Niederfeld, an der Linde, an der Lönk, Heidersberg, Weiherhardt und Ameisenhardt. Wie alle Eifeldörfer, so haben auch die Etschelder seit jeher nicht nur Kultur konsumiert, wie das heute meistens der Fall ist, sondern selbst gemacht, selbst gemacht. Die Vorfahren im vermeintlichen Preußisch-Sibirien, wie die von Berlin sträflich unterentwickelte Eifel im Kaiserreich landläufig genannt wurde, entsprachen keineswegs dem lange gehegten Schmähurteil des kleinwüchsigen, ungebildeten Bergvolks, sondern waren durchaus fein und kunstsinnige Zeitgenossen. In Ettelscheid brach sich das musische Bedürfnis vor allem in der Klangerzeugung auf eigenen Instrumenten Bahn. Bereits seit den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es eine Musikkapelle, die sich 1944 wieder auflöste, aber den Grundstock für die heute im ganzen Umland bekannten Bergmusikanten legte. Mittelbar ging das Ende der 50er Jahre gegründete Blasorchester aus dem Schleidener Kurorchester hervor, in dem viele Ettelscheider Jungen musizierten. Man ist in der Eifel übrigens sprachlich Ende Musik, wenn man in einem solchen Ensemble wie den Bergmusikanten Ettelscheid spielt, die sich 1958 nach Auflösung des Kurorchesters und Zusammenschluss der Mitglieder aus Ettelscheid und einiger Musiker aus Schleiden zunächst Musikverein Eintracht nannten. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich in Ettelscheid ein ganzes Dorf dem Musizieren verschrieben hat. Zum 25-jährigen Vereinsjubiläum 1983 waren von den damals 200 Dorfbewohnern 120 Mitglied im Musikverein, davon 40 als aktive Instrumentalisten. 1961 spielten die Bergmusikanten den Kölner Rosenmontagszug. 1962 wurden die ersten Uniformen angeschafft. 1975 begleiteten die Etschelder den Antrittsbesuch des neuen Aachener Bischofs Professor Dr. Klaus Hämmerle in Schleiden musikalisch. Unmittelbar mit Kultur und Lebensart zu tun hat auch in den Schleidener Highlands die Bildung. Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gingen Ettelscheider Kinder in die Schule. Volksschulunterricht wurde da noch nicht in einem eigens dafür 1903 errichteten Gebäude der Schule erteilt, sondern zunächst in einer Kammer des Hauses Heinen, später im Tanzsaal des Dorfes im Saal Heinen. Dort unterrichteten die Lehrer Tarr 1903 bis 1909, Körver 1909 bis 1913, Heinrichs 1913 bis 1927, Winkens 27 und 28, Perzborn, von ihm wird später noch die Rede sein, 1928 bis 1965 und Schumacher ab 1965. Und zwar unterrichteten diese Lehrer im Durchschnitt 30 Mädchen und Junge. Um 1960 musste die Etchelter Schule umfangreichen Renovierungsarbeiten unterzogen werden. Nach Kriegstreffern hatte man das Gebäude offensichtlich nur ungenügend in Stand gesetzt. Jetzt zeigten sich die Folgen. Regen und Tauwasser, Rhein- und Tüwasser drangen durch die undichte Zinkverblendung in Mauern, Mure und Schulinneres. Die Fenstereinfassungen waren verzogen, vertrocke und ließen sich nicht mehr ordentlich öffnen, obmache. Außerdem, Usedem, war der einzige Klassenraum viel zu dunkel. Man nutzte also die Gelegenheit, Jelejenheit, die Schule vernünftig in Schuss zu bringen und schuf nicht nur einen neuen Klassenraum mit Gruppenraum und Garderobe, sondern auch Eingangspausenhalle mit Toilettenanlage, den Klos, und baute eine moderne Ölheizung ein. Nach dem Bezug im Sommer 1961 wurde ein eingezäunter Schulhof auf der Wiese hinter dem Schulgebäude mit Teerdecke und Grünbepflanzung angelegt. Übrigens gegen den heftigen Protest des Lehrers Alois Perzborn, der einen Teil seines Nutzgartens, Jümösjade, für den bis dahin anscheinend für erlässlich gehaltenen Schulhof opfern musste. Auch die neue Toilettenanlage, die Lokusse, empfand der Magister als störend für seinen Unterricht, wie aus dem Sitzungsprotokoll des Schleidener Stadtrats vom 13. April 1960 hervorgeht. Die Schleidener Stadtväter verwarfen allerdings Perzborns Proteste und seine Bitte, mit den Baumaßnahmen doch erst nach seiner Pensionierung in 2 bis 3 Jahren zu beginnen. Wegen der Spannungen des Betags, sagt man dafür platt, fand allerdings nie eine offizielle Einweihung der Etchelder Schule statt. Alois Perzborn hinterließ auch positive Spuren in den Schleidener Bergen. Nicht nur sein Schüler Ludwig Heuer lobte den Pädagogen ob seiner Lehr- und Mitteilungsfähigkeit über den grünen Klee. Er unterrichtete alle Altersstufen gemeinsam und, so wörtlich, begleitete die Entwicklung jedes Schülers zum aufrechten Menschen, so Heuer. Außerdem brachte er den Kindern das Quadrat Wurzelziehen, damals ohne Taschenrechner, bei. In der Toilettenanlage der Ettelschader Schule befanden sich in Ermangelung eines eigenen Spritzenhäuschens, Feuerwehrhüschen, auch lange Zeit, langzig, die zur Brandbekämpfung erforderlichen Gerätschaften der nach einigen Hausbränden im Dorf gegründeten, aber nur provisorisch ausgerüsteten freiwilligen Ettelschader Feuerwehr. Als die Schule eine neue Pausenhalle bekommen sollte, wurde 1958 bis 1961 das Feuerwehrgerätehaus gebaut, was die Lebensdauer der Etchelter Wehr allerdings nur unmaßgeblich, nämlich bis zur Auflösung 1966, verlängerte. 11 Jahre später wurde das Feuerwehrhaus zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Um die Zeit des Gerätehausbaus 1960 beschloss die Dorfgemeinschaft in einer Ortsversammlung auch den Bau einer Kapelle an der Stelle des nach dem Zweiten Weltkrieg zugeschütteten Dorfteiches. Ein Kapellenbauverein wurde gegründet, der Kirchenarchitekt Norbert Hieronymi aus Bonn mit der Planung beauftragt. Hieronymi baute zu der Zeit übrigens neben der Muttergotteskapelle Ettelscheid eine ganze Reihe neuer, moderner Kirchen im Kreis Schleiden, unter anderem in Wahlen, Scheuren und Oberhausen. für Edschild konzipierte er einen fünfeckigen Grundriss mit vorgezogener Halle, in der sich ein Raum zur Aufbahrung der Toten, der Eingang zur Kapelle und der Glockenturm befinden. Am entgegengesetzten Anbau befindet sich die Sakristei. 1965 weihte der Schleidener Pfarrer und Dechant Domkapitular Walter Neujahn die Muttergotteskapelle ein. Dass auf den Bergen die Wasserbeschaffung aufwendiger ist als in feuchten Tallagen, bewahrheitete sich auch in Ettelscheid. Ehedem verfügte dort jedes Haus, Hus, Hof, Gehösch, Dünge über einen eigenen Brunnen, ne Pütz, von Französisch Le Puy. Leider versiegten die Grundwasserspender im Sommer regelmäßig. Dann musste Wasser aus dem Tal, aus dem Dall, hochgeschafft werden. Die Wäsche wuschen Frauen und Mädchen im Schafbach, die Jungen, Männer, Wente, mussten die schwere, feuchte Wäsche und die Wassereimer tragen. In die 1960er Jahre fielen auch die Planungen zum Bau einer Kleinsportanlage mit Fußballplatz, Hoch- und Weitsprunganlage sowie 400 Meter Laufbahn. Bis dato trieb man auf der ins Auge gefassten dorfnahen Weide Sport. 1962 wurden dort zunächst, Zitat, als Zwischenlösung zwei Tore aufgestellt. Die Zwischenlösung allerdings besteht heute noch. Das Projekt einer Kleinsportanlage wurde nie realisiert. Nüs hält so lang wie ein Provisorium. Zum Vereinsleben zählen außer den Bergmusikanten und dem 1987 gegründeten Bürgerverein auch die Etschelter Eschhörnsch. Eine im Jahr 2002 aus der Taufe gehobene Karnevalsgesellschaft, die bereits im gleichen Jahr, und zwar am Karnevalsfreitag, Fastelovensfriedag, den ersten Fastelovenszug in der Etschelter Geschichte Trecke ziehen ließ. Mit dabei drei Wagen und eine Parfumsgruppe, darunter der Prinzenwaren aus Dreiborn. Ein Jahr später gründete sich das Herrenballett mit seinem Maskottchen, dem Eichhörnchen Joanna. Die 1906 in Ettelscheid geborene Josephine Ronig hat unter anderem auch in Miro Hohnhoffs Buch »Wie es früher war in Ettelscheid« ihre Erinnerungen an Bräuche und Gepflogenheiten hinterlassen. Darin ist unter anderem die Rede von der Bedeutungslosigkeit der Geburtstage. Nach dem Motto, jed Kalf hat Geburtstag, jedes Kalb hat Geburtstag, wurde in der überwiegend katholischen Eifel vor allem der Namenstag als Erinnerung an die Christwerdung in der Taufe groß gefeiert mit Kaffee, Kuchen und dem einen oder anderen geistigen Getränk. Das größte Fest im Jahr aber war die Kirmes. Außerdem wurde Ostern, Weihnachten und Kirmes gebacken und gebraten, so Josephine Ronig, unter anderem Griesmehlkuchen, Wissefladem, Pflaumenkuchen, Prometat, Kanilskranz, kreisförmige Rosinen weg und Streukuchen, Streusel. Appelplatz und Prometat spielten in der Eifler Backkultur überragende Rollen. Tat von französisch Tart, ist übrigens eine der auffälligsten Begriffsverdrehungen zwischen Hochdeutsch und Platt. Hochdeutsch Torte ist in Eifler Platt Koche, Kuchen. Hochdeutsch Kuchen hingegen Tat, Torte. Sahne, Nuss oder Schwarzwälder Kirsch nenne die Eifler mit penetranter Boshaftigkeit Sahne, Nuss, Koche oder Schwarzwälder Kirschkuchen. Das hingegen, was die Städter als Kuchen verzehren, nämlich beispielsweise Pflaumenkuchen oder Streuselkuchen, ist hierzulande ein Tat. Ein Eifler Sprichwort lautet: Appeltat und Prometat, alles wird Soldat gemacht, also verputzt, weggeschafft, aus den Augen. Ein Apfelkuchen, Appeltat, mit Äpfeln und Rosinen belegt und mit einer dünnen Schicht Hefekuchen abgedeckt, nennt sich Platz. Eine Tat, die man mit vielen Früchten so dick belegt hat, dass man Ober- und Unterkieferzahnreihen kaum noch über das mächtige Backwerk zu schieben vermag, heißt folgerichtig Mul op Tat, also Maul auf Kuchen. Die Backstube heißt in der Etschelder Sprache Backes. Kirmes wurde in Ettelscheid und anderswo nicht nur wegen der leiblichen Genüsse an der Kaffeetafel gefeiert. Tanz und Shoppen standen im Mittelpunkt und natürlich das Brauchtum wie Kirmesknochen rausholen und wieder beerdigen. Zug und Hahneköppe sowie die unverwüstliche Eifeler Kirmesschlägerei. Bis 1973 fand die Etschelter Kirmes im Saal der Gaststätte Heinen statt, jetzt Pfadfinderzentrum. Traditionsgemäß werden neu zugezogene noch heute zur Kirmes einer Haustaufe unterzogen. Bevor sich die Drommerter, Schürenter und Etschelter Pens in den Gemeinschaftsschulen in Schleiden näher kamen und häufig zu Freunden wurden und werden, war die Rivalität zwischen den Highländern allerdings durchaus spürbar. Luft verschafften sich die wie Dampfkessel unter Druck stehenden Jungmänner, Jungmän dom Söy, häufig am Rande der Kirmesbälle. Die Anlässe für eine Klopperei waren ebenso belanglos wie beliebig. Wer Krach haben wollte, bekam auch Krach. Und zwar rasch, pflück, sinngemäß wie im Fluge. Der Zweck heiligte die Mittel. Eine dumme Bemerkung, einmal zu oft mit dem falschen Mädchen getanzt, ein unbeabsichtigter Rempler an der Theke und schon ließ man wenigen Worten fliegende Fäuste folgen. Der Hang zu körperlichen Auseinandersetzungen dieser Art fand auch Eingang in den ripuarischen Sprachschatz, und zwar nicht nur in Ettelscheid, sondern im ganzen Altkreis Schleiden. Fritz Könn nennt in seinem Standardwerk »Von Abelong bis Zaudichjung« nicht weniger als 77 verschiedene Verben und Hilfsverbkonstruktionen für die Tätigkeit des Kloppens. Man kloppte sich in der Eifel häufig, heftig und ausdauernd. Kirmesschlägereien waren an der Tagesordnung, handfeste Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Dörfern völlig normal. Da wurde gebängelt, gebimsch, gedreiche und gebüsch. Wohlgemerkt, nicht gebüsch. Das ist eine ganz andere Baustelle. Da holle zwei eine Zwische, sich jemanden vornehmen, und der kriegt eine für die Bläss oder kriegt ein Knallzigarre verpasst. Nach dem Schwade wird dann erzählt, wer Schmesskreie hat, wer so um de Balleschkreie hat und wer beim Manze, Nähle, Nöffe, Knöppe, Kloppe, Paffe, Ricke, Riere, Riese, Sicke, Schlorn, Schmiere, Schmeiße, Stuppe, Tachele, Tönnese, Drecke, Träune, Tuppe, Ferje, Verbimsche, Verbläufe, Kasse, Matukele, Vermöbele, Verlukasse, Vermolestiere, Verpiesele, Verpiese, Matukele, Vertubacke, Verwammese, Walleke und Zoppe, die Oberhand gewonnen hat.